ein Podcast zum Thema mentale Gesundheit im Leistungssport. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Rötlin und mein Gast heute ist Adrian Rothenbühler. Adrian ist Trainer des Jahres 2019 und hat über 20 Jahre Erfahrung als Leichtathletiktrainer. Außerdem ist er an der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Macklingen tätig in der Ausbildung von Trainerinnen und Trainer. Adrian, ganz herzlich willkommen zum Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Was fasziniert dich am Trainerberuf?
Ja, das hat nicht nur mit dem Trainerberuf zu tun. Also das hat mit meiner Geschichte zu tun. Als Beginn als Sekundarlehrer oder Ausbildung zum Lehrer früher, schon ganz früh als Leiter tätig in einer Jugendriege, dann Skilager geleitet, dann eben Pädagoge an der Sekundarstufe und Trainer. Das sind ja alles Dinge, die eigentlich das Gleiche miteinander verbinden, den Umgang mit Menschen und das Zweite natürlich versuchen, Potenziale Abrufen von Potenzialen zu ermöglichen in der Schule, dass jemand eben sein intellektuelles Potenzial abrufen kann und im Sport dasselbe. Also geht es immer eigentlich um das Gleiche, um Menschen und um Potenziale.
Okay, du hast das eben Potenzial erwähnt, dann wären wir eigentlich schon beim Thema. Im Podcast geht es ja um die mentale Gesundheit. Wir haben bisher vor allem negative Aspekte beleuchtet, also es ging um psychische Krankheiten, um den Umgang mit Krisen, um Anlaufstellen für Athleten und Athletinnen, um Psychotherapie. Aber mentale Gesundheit ist ja eben nicht nur die Abwesenheit von solchen Krankheiten, sondern es gehört eben auch das Wohlbefinden dazu. Und von Wohlbefinden reden wir ja, wenn man zufrieden ist mit dem eigenen Leben, wie es einem emotional geht, aber eben auch, ob man einen Sinn drin sieht in seiner Tätigkeit und das eigene Potenzial eben auch ausschöpfen kann. Jetzt hast du als Trainer hast du viele Aspekte, die du im Auge behalten musst, die ganze Trainingssteuerung, Wettkampfplanung und so weiter. Wie viele Ressourcen hast du, um dich auch noch mit dem Wohlbefinden deiner Athleten und Athletinnen auseinanderzusetzen?
Also wenn man das etwas noch größer anschaut und zum Beispiel einen Monitoring-Kreislauf anschaut, dann hat das ja in diesem Monitoring-Kreislauf, wenn man den von Gabbett nimmt, hat es zwei Aspekte darin, die genau in diese Richtung gehen. Das ist das Fatigue oder Wellbeing und das andere ist das Readiness. Und natürlich gerade ich als Anhänger der physischen Komponente in einer Sportart und einer Sportart auch als Trainer tätig bin und die Physis, die Athletik eine entscheidende Rolle spielt, verbinde das immer dann mit der Readiness in der Athletik. Und hier kommt ja eigentlich, sind in diesen zwei Bereichen, ist eigentlich auch diese mentale Gesundheit eigentlich auch ein Element oder das Wohlbefinden, das Wellbeing. Und ich glaube, dass dort eben noch viel mehr Potenzial darin ist und das auch eingeschlossen werden sollte, wenn man eben so in einem Monitoring-Kreislauf darin steht. Jetzt ist es so, wie kann ich das machen? Wenn ich das mit einem Trainingstagebuch abfrage, dann bin ich eigentlich der Meinung, ja, dann delegiere ich das etwas und schaue dann Resultate an. Und für mich ist viel entscheidender, ist der direkte Kontakt. Und dann sind wir relativ schnell in der Ressourcendiskussion. Habe ich Möglichkeiten, bei jedem Training anwesend zu sein oder nicht? Und ich habe es ja gemerkt, ich habe mein Setting etwas verändert, bin wieder häufiger auf dem Platz, bin wieder direkter mit Athletinnen und Athleten unterwegs und sofort wird dieser Bereich feiner gehandhabt. Ich kann sensibler darauf eingehen, als wenn man eben zum Beispiel das vielleicht nur am Schreibtisch löst, also mit einem digitalen Trainingstagebuch. Also ressourcentechnisch kommt es natürlich darauf an, habe ich diesen direkten Kontakt und wie häufig habe ich ihn, damit ich eben das auch herausspüren kann.
Okay, du hast diesen Kreislauf erwähnt, dass da eben Readiness und Wohlbefinden wichtig ist. Vielleicht kannst du ganz kurz auch erklären, inwiefern spielt das eine Rolle jetzt für die sportliche Leistung?
Ja, also Ich habe ehrlicherweise zugeben, dass ich aus dem Sekundarlehramt nicht ganz so viele Dinge aus den Vorlesungen mitgenommen habe, aber eines ist mir geblieben, ein Postulat, das wird dir sehr bekannt vorkommen: Störungen haben Vorrang. Und ich habe auch als Lehrer immer danach gelebt. Störungen haben Vorrang, weil ich gemerkt habe, wenn eine Störung vorhanden ist im Klassenzimmer oder eine Störung bei einer einzelnen Schülerin oder Schüler, dann wird es eher schwierig, den nächsten Schritt zu machen, sei es Stoff zu vermitteln oder irgendwie eine Dynamik auszulösen. Das ist für mich im Sport, im Athletinnen-Athleten-Dasein nicht anders. Wenn eine Störung vorhanden ist, sei sie jetzt häufig, bringen wir damit Verletzungen, Muskelkater oder solche Dinge damit in Verbindung. Aber es ist, wenn eine Störung vorhanden ist, eine belastende Situation, etwas, das eben gerade schwierig ist oder eine zwischenmenschliche Störung, dann ist per se fast nicht möglich, die optimale Leistung abrufen zu können. Also muss ich dieser Störung ein gewisses Gewicht geben. Und dann geht es darum, das abzurufen und dem auch Raum und Zeit und Platz einzuräumen, damit man das überhaupt machen kann, eine Leistung abrufen kann. Insbesondere, wenn wir in hochexplosiven Sportarten unterwegs sind, wenn das Nervensystem so entscheidender Faktor ist, ob überhaupt sportliche Leistung entsteht. Und gerade auch eben mentale Geschichten, mentale Gesundheit, eben auch mit dem Nervensystem zusammenhängt oder Störung des Nervensystems auslösen können, dann ist sonnenklar, dass wir nicht Leistung abrufen können und sogar vielleicht ein Risiko eingehen, uns zu verletzen.
Okay, jetzt hast du gesagt, ja, für dich ist es eben wichtig, dann präsent zu sein, dass du solche Störungen eben auch wahrnimmst. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du sowas spürst, also sei es irgendwie eine Verletzung oder sonst ein Thema, das da ist? Was tust du danach?
Es gibt verschiedene Ansätze. Also das eine ist die klare Kommunikation, dass wir fragen, wie es der Athletin geht. Da bevorzuge ich tatsächlich einfach wirklich den direkten Kontakt, das direkte Gespräch und nicht ein Abfragen per Fragebogen, was durchaus möglich ist und mir dann vielleicht zum Dokumentieren eine bessere Grundlage geben wird. Und hier gibt es dann auch, ja, wie soll ich sagen, es ist athletenspezifische Themen. Und dann, damit ich geschickt fragen kann, muss ich ganz viel wissen über die Athletin, über den Athlet. Und das, was ich weiß, muss ich noch präsent haben und abspeichern. Das wird häufig vergessen. Nur nachfragen reicht nicht. Ich vergleiche das jeweils so mit Smalltalk an einem Apéro. Da spricht man mit vielen Leuten, aber eigentlich hat es keinen Tiefgang, weil eben dieses Wissen über eine andere Person nicht vorhanden ist oder ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Und das ist so ein ganz wichtiger Aspekt für mich. Für mich heißt, sich für jemanden interessieren, heißt nicht vergessen. Und das ist etwas, da gebe ich mir unglaublich Mühe. Ich habe die große Chance, dass ich relativ wenig vergesse, wenn es um Menschen geht, mich an sehr viel erinnern kann, an sehr viele Geschichten, die sie mir erzählt haben. Und auf das kann ich dann eben Nachfragen aufbauen. Und damit wird sofort Nachfragen, hat einen anderen Tiefgang.
Eben weil man sich dann vielleicht verstanden fühlt oder weiß auch eben, Adrian hat das irgendwie, der kennt mich irgendwo, der vergisst nicht, was ich ihm erzählt habe. Also geht es auch um die Beziehung zu deinen Athletinnen und Athleten.
Ich habe das auch für mich so etwas entschieden, aber vielleicht wird sich das auch noch anders entwickeln, dass ich merke, ich brauche diese Beziehungsebene. Ich frage auch oder relativ schnell, wenn ich mit Athletinnen und Athleten frisch zusammenarbeite, dann frage ich, ist es für dich okay, wenn ich auch aus meinem Privatleben erzähle, dass du mich als Mensch auch besser kennenlernst, du meine Situation kennenlernst. Ich möchte auch über mein Leben sprechen. Ich möchte auch über das sprechen, was ich erlebe zu Hause, was mit meinen Kindern passiert. Ist das für dich okay? Und wenn das dann möglich ist, dann entsteht sofort eben eine andere Beziehung. Ich habe gemerkt, ich habe auch Athletinnen und Athleten betreut, wo ich nicht in eine solche Beziehungssituation gekommen bin. Und das war für mich schwierig. Also ich finde, Training hat sehr viel mit Beziehungspflege zu tun. Natürlich auch sehr stark mit Abgrenzung. Also wie weit geht dann eben diese Trainer-Athletinnen-Situation? Aber ich glaube, es ist auch ein Teil sehr stark Beziehungspflege, um eben dann noch detailliertere Nachfragen oder auch zusammenarbeiten zu können.
Also eben du, wenn du wirklich jemanden betreust, dann ja, du gehst da wirklich eine Beziehung ein, die eben nicht einfach oberflächlich ist, sondern da gegenseitig auch Persönliches geteilt wird. Wie eben das, du hattest gemeint, das wäre so dein Weg, wie du damit umgehst. Wie wirkt sich dann das aus? Also wie profitierst du letztendlich davon, wenn du das so handhabst, abgesehen davon, dass das für dich einfach der Weg ist, Trainer zu sein?
Ich glaube, ich kann einfach, das, was man sagt, kommt weiter, kommt tiefer innen an. Ich sage das auch immer, wenn ich über Ausbildung spreche, wenn ich über Kurse spreche. Mir ist es unglaublich wichtig, dass ich über Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer sehr viel weiß vorher. Und je mehr, dass ich weiß, desto stärker kann ich das, was ich vermitteln will, jetzt mit der Ausbildung, in die Lebenswelt dieser Person hineintragen, weil ich eben Dinge weiß, weil ich eben weiß, wo diese Person arbeitet, mit welcher Stufe sie arbeitet. Vielleicht findet man sogar heute mit dem Internet auch raus, welche Hobbys hat diese Person und so weiter. Und da kann man so Verknüpfungen herstellen. Und mit Athletinnen und Athleten halte ich's genau gleich. Also von woher kommen sie? Wie ist die Familiensituation? Haben sie gerne? Damit ich eben Bezug schaffen kann im Coaching auf diese Dinge. Und ich bin der Überzeugung, dass somit eben erstens sie sich aufgehobener fühlen, weil sich eben jemand echt für sie interessiert. Und das Zweite eben, dass das, was ich vermitteln möchte, einfach einen ganz anderen Ankerpunkt hat.
Und wir wissen auch eben von der Forschung, dass eine gute Beziehung zum eigenen Trainer oder der eigenen Trainer sich positiv auswirkt auf das Wohlbefinden von Athletinnen und Athleten. Jetzt abgesehen von der Beziehung, gibt es sonst noch etwas vielleicht, wie du das Training gestaltest, wo du sagst, ja, ich gestalte das in einer Art und Weise und das wirkt sich dann eben auch positiv auf das Wohlbefinden aus?
Ich versuche herauszufinden, ist jemand eher eine Gruppenperson oder quasi eine Person, die eher Einzeltrainings machen möchte? Oder, also nein, ich versuche solche Elemente sehr bewusst einzusetzen. Das heißt, in einer Gruppe, also ich versuche Gruppen, Leute zusammenzubringen für das Training. Aus der Sicht, dass es eben für eine bessere Situation ergeben kann. Ich bin sogar überzeugt, dass eigentlich gemischte Gruppen das Beste wären. Das ist nicht immer möglich, je nach Sportart und je nach Disziplin jetzt in meinem Fall. Es ist nicht immer möglich, dass man eben gemischte Gruppen zusammenbringt, aber ich bin ein Fan davon, Leute zusammenzubringen und dort eine Dynamik entwickeln zu lassen, aber dann auch immer wieder zu wissen, wann braucht es dann ein Einzelsetting? Wann ist das eben dann wichtig, dass jemand einzeln wahrgenommen wird und die volle Aufmerksamkeit bekommt? Und das muss man etwas abschätzen können. Und dann das Zweite, ich versuche auch in der kleinen Trainingseinheit, bei mir sieht ein Warm-up meistens so aus, dass wenn die Gruppe zusammenkommt, dass sie ein Warm-up machen, dass sie eigentlich ein unspezifisches Rundendrehen machen. Also sie rennen irgendwie und das hat eigentlich aus einlauftechnischer Sicht eigentlich macht das keinen Sinn. Ist viel zu unspezifisch, aber es ist so für mich so die soziale Runde. Und ich habe gesagt, jetzt habt ihr kurz Zeit anzukommen, kurz auszutauschen und dann steige ich dann mit meinem Einlaufen eigentlich ins Training ein. Und diese soziale Zeit eigentlich zu Beginn eines Trainings, das finde ich, das ist sehr, sehr wertvoll, dass kurz dieser Austausch, dass quasi das neue Beschnuppern immer wieder passiert, bevor dass man dann einsteigt.
Also so das Bedürfnis eben nach Zugehörigkeit, dass du auch, denke ich, damit befriedigst, irgendwie Teil einer Gruppe zu sein, eben auch, aber auch eine gute Beziehung zu dir zu haben. Wie sieht es aus mit so dem Bedürfnis nach Kompetenz, auch nach dem Gefühl oder dem Bedürfnis von Athleten und Athletinnen, sich als kompetent zu erleben? Ist das etwas, was du im Training bewusst einbaust?
Ja, sehr, sehr bewusst. Das ist eigentlich mein Coaching-Konzept. Das heißt, wenn ich eine junge Athletin übernehme, dann versuche ich ihr ganz viel, viel zu erklären und sie erfahren zu lassen. Also möglichst viele Varianten erfahren zu lassen, sei es Varianten des Einlaufens, sei es Varianten der direkten Wettkampfvorbereitung, all solche Geschichten, damit sie dann später diese Athletinnen und Athleten, damit sie dann später mitdiskutieren können. Für mich ist das ein ganz, ganz wichtiges Element. Ich bin eigentlich ein Verfechter der integrativen Führung. Ich lasse teilhaben, ich versuche dann eben Ideen entgegenzunehmen. Das ist auch der Grund, dass einzelne Athletinnen und Athleten zu mir wechseln als Trainer, weil sie eben ab einem gewissen Alter jemanden möchten, wo diese Diskussion eben möglich ist. Aber dass das möglich ist, das geht nicht von zu Beginn weg. Das heißt, junge Athletinnen und Athleten müssen daran herangeführt werden, damit dann sie später eben genug Basiskompetenzen haben, um überhaupt mit diskutieren zu können. Interessanterweise, das kann ich hier schon auch erwähnen, habe ich genau dieses Führungsmodell auch gewählt für die 4x100 Meter Staffel der Frauen. Also für mich war klar, wenn, dann integrative Führung. Und dort bin ich dann schon auf Probleme gestoßen, weil da ich gemerkt habe, ja, das ist ein System, das zum Teil ja zuerst angelernt werden muss, zuerst geübt werden muss und das nicht für die alle stimmig ist, wenn sie eben sich so in eine Situation hineingeben könnten.
Okay, aber das heißt, also dein Ziel ist eigentlich wirklich so eine integrative Führung, sagst du. Das heißt, die Athleten und Athletinnen haben die Möglichkeit auch mitzusprechen, eben Autonomie auch zu erleben. Aber du sagst, das kann man nicht einfach von heute auf morgen, das muss so ein bisschen graduell passieren. Was würdest du im Nachhinein anders machen mit der 4x100 Meter Staffel?
Ja, ich müsste viel klarer kommunizieren, dass das mein Führungsstil ist. Das habe ich zu wenig klar kommuniziert. Ich müsste viel klarer auch in einzelnen Gesprächen diese Bereitschaft dafür erkennen. Und ich hätte es auch wieder graduell machen müssen. Gibt ja solche, die länger dabei sind und solche weniger lang. Und auch hier hätte ich es graduell machen müssen, hätte es nicht für alle gleich machen müssen, sondern hätte da sicher eben auch diese andere Herangehensweise wählen sollen. Ja. Ich
Okay.
glaube aber, das ist eben manchmal, ich war eigentlich lange überzeugt, dass es nur so geht, sportliche Leistung zu erzielen, also nur integrativ, dass das eigentlich das ist, was man anstreben muss. Ich werde das immer so handhaben, für mich ist das wichtig, ich könnte nicht anders. Aber ich bin heute auch überzeugt, dass es nicht zwingend ist, dass es so ist, glaube ich. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob langfristiger Erfolg möglich ist mit einem anderen System. Ich glaube, integrativ ist langfristiger Erfolg möglich, aber Erfolg ist auch anders möglich.
Ja, jetzt wenn man das auf das Wohlbefinden bezieht, ist das Integrative sicherlich förderlich, eben mit diesem Beziehungsaufbau, dem Bedürfnis auch nach Autonomie, nach Kompetenz. Also wenn wir das auf die mentale Gesundheit von dieser Perspektive betrachten, glaube ich, ist das integrative Modell sicherlich etwas, was das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit fördert. Du hast an anderer Stelle mal gesagt, und das passt vielleicht zu dem, dass es andere Wege gibt, du seist, Zitat, zu nett. Wäre ein weniger netter Adrian Rothenbühler auch ein erfolgreicherer Adrian Rothenbühler?
Ja, das treibt mich seit Jahren an, diese Frage. Ich bin immer noch nicht zum Schluss gekommen, wie es ist. Es kommt immer darauf an, was man unter nett versteht. Ich bin durchaus sehr fordernd, auch in Trainingseinheiten. Aber ich baue das Fordern, also das, was ich fordere, baue ich eben wirklich auf Beziehung auf. Oder auch auf Wissen. Ich fordere so viel, weil. Und das ist nötig, dass wir das machen, darum, oder ich versuche es zu erklären, jetzt machen wir das, auch wenn es halt gerade sehr hart ist, vielleicht im Training, weil daraus das und das entstehen soll. Ja, ich habe dann mal überlegt, ich habe tatsächlich einmal versucht, weniger nett zu sein, aber ja, das war dann für mein Wohlbefinden suboptimal. Also ich habe dann gemerkt, ja, nein, so macht es mir auch nicht wirklich Spaß.
Ja, und gerade im Hinblick auf eben auch die Nachhaltigkeit, abgesehen vom sportlichen Erfolg, längerfristig dürfte sich das auf das Wohlbefinden positiv auswirken, auf deines, aber auch auf das deiner Athleten und Athletinnen. Hast du hier schon, eben du bist schon 20 Jahre dabei, auch Erfahrung gemacht, wo du auch so rückblickend sagst, ja, das ist eben passiert, weil ich eben so diesen integrativen Stil pflege, ist vielleicht jemand irgendwie nochmal zurückgekommen oder hat mir das rückgemeldet, dass es angenehm war, etwas in dieser Richtung.
Also ich glaube stark, dass das auch dazu geführt hat, dass Athletinnen und Athleten wieder zurückgekommen sind oder wenn sie dann einen Schritt weitergegangen sind, immer noch nachgefragt haben oder respektive ich so eine Art beratende Funktion noch inne hatte über lange Zeit, weil ich das Gefühl habe, ja, sie wissen, dass ich dort nachfragen kann, über Ideen diskutieren kann. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass das eben langfristig wahrscheinlich ein guter Weg sein könnte. Aber es ist tatsächlich etwas, auch jetzt wieder das Erlebnis mit der Staffel, dass ich mir sehr viel Gedanken mache, ist integrativ und Spitzensport miteinander verbindbar? Also ganz der Weisheit letzter Schluss habe ich auch nicht. Wenn ich aber jetzt auch, das wäre noch spannend, wenn Athletinnen und Athleten von früher jetzt diesen Podcast zuhören würden, die würden sagen, ja, wir haben noch einen anderen Adrian Rothenbühler als Trainer erlebt. Schon immer der Beziehungsmensch, sicher schon, aber vielleicht etwas sturer, jemand, der weniger diskutieren wollte, der klar an Trainingsplänen festgehalten hat. Und das hat natürlich unglaublich viel mit Erfahrung zu tun. Also auch etwas diese Lockerheit, ja, die einzelne Übung oder vielleicht auch die einzelne Einheit und manchmal auch die einzelne Trainingswoche wird jetzt nicht gerade so entscheidend sein, ob es dann schlussendlich zum Erfolg führt oder nicht.
Also integrativer Stil und Leistungssport passt da zusammen. Was spricht denn da für dich dafür und was dagegen?
Ja, ich bin überzeugt, dass wenn es integrativ ist und Athleten und Athleten mitsprechen können, dass die Motivation viel höher ist, also auch aus diesen Gründen, die du auch schon erwähnt hast, mit Autonomie, mit den Kompetenzen. Das hundertprozentig und ich glaube einfach, dass Leistungserbringung zur Sache der Athletinnen und Athleten werden muss. Und das schaffe ich nur integrativ. Und Leistungserbringung ist nicht Trainerbusiness, sondern die Verantwortung liegt bei den Athletinnen und Athleten. Es war schlussendlich auch das, was ich auslösen wollte bei 4x100 Meter Staffel, dass es in ihrer Verantwortung liegt, auch gute Entscheide treffen zu müssen, zu können, ihre Kompetenzen ausspielen zu können. Das sind sichere Dinge, die dafür sprechen. Ich glaube, dagegen spricht einfach, dass es vielleicht ein etwas beschwerlicherer Weg ist, dass man den entwickeln muss, aufbauen muss. Und dagegen spricht wahrscheinlich auch, dass es, ich glaube, tatsächlich auch Athletinnen und Athleten gibt, die das nicht möchten.
Zu denen das irgendwie nicht dazu passt. Ja.
Genau.
Jetzt ist in den vergangenen Jahren eben das Thema mentale Gesundheit verstärkt thematisiert worden. Es haben sich Athleten, Athletinnen geäußert dazu. Wie hast du das als Trainer erlebt?
Ambivalent. Also einerseits hohe Freude, dass darüber gesprochen wird, dass Athletinnen und Athleten sich stark positionieren, auch Dinge auf das Tapet bringen, wo man sagen, ja, das ist wichtig, dass das jetzt ausgesprochen wird. Es ist wichtig, dass man darüber sprechen kann, ob man sportpsychologisch sich Rat holt, sich unterstützt, dass es ein Teil ist eines Teams, dass es nicht nur um die Physis geht, um Technik, Taktik geht, dass es eben auch um andere Dinge geht, um dann eben Top-Leistung erbringen zu können. Also das Öffnen, diese Offenheit, dass darüber gesprochen werden kann und es ist weder eine Krankheit noch eine Schande, sondern es ist einfach normal und ich finde sogar, dass es Applaus bekommen hat, zu sagen, hey, das ist gut, machst du das? Es ist toll, dass du auch noch die mentale Seite einbeziehst. Wenn aber etwas Applaus gibt, dann hat es auch relativ viele Trittbrettfahrer. Und das ist das Ambivalente, das ich erlebt habe, dass dann sehr schnell dieses Argument dann in den Vordergrund gerückt wurde. Ja, ich habe die Leistung nicht erbracht, aus diesen Gründen, mentale Gesundheit und es geht mir momentan gerade nicht gut. Und dort habe ich dann schon auch immer wieder überlegt, ja, ist das jetzt ein Trittbrettfahrer, eine Trittbrettfahrerin oder ist das jetzt wirklich diese ernste, tiefe Geschichte, die da wirklich wichtig ist, dass die gesagt wird und wichtig ist, dass da irgendwelche Schritte passieren.
Also, finde ich eine sehr interessante Perspektive. Trainer und Trainerinnen, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben? Du jetzt mit deiner Erfahrung 20 Jahre, wenn es jetzt um das Wohlbefinden geht.
Ja, schlussendlich habe ich das Gefühl, müssen wir uns dieser Verantwortung bewusst sein, die wir haben. Wir sind Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, für eine Zeit. In dieser Zeit bestimmen wir oder können wir sogar prägend wirken. Wir bestimmen Dinge, die eben, ja, wie gesagt, vielleicht prägend für das ganze Leben sind. Das muss man sich einmal sehr bewusst sein, dieser Verantwortung. Und wahrscheinlich sind wir weniger prägend in der Ausbildung der Physis als vielmehr prägend in der Ausbildung der mentalen Seite oder respektive der Beziehungsseite, wie Leute kommunizieren, wie Leute kritikfähig sind, Feedback geben können, Feedback entgegennehmen können. Wahrscheinlich sind wir dort prägender oder haben wir einen größeren Einfluss und dem muss man sich einfach bewusst sein. Ich habe zum Beispiel eine Zielsetzung ist, dass möglichst viele Athletinnen und Athleten, die bei mir trainiert haben, irgendwann Trainerinnen und Trainer sind. Und das ist für mich persönlich, vielleicht ist das falsch, aber ich erachte das als Zeichen, dass Sie eine positive Assoziation zu dieser Geschichte haben, zum Trainer-Dasein, Trainerinnen-Dasein. Und das finde ich dann irgendwie für mich ja, eine positive Situation, wenn dann die auch wieder in das Trainerinnen- und Trainer-Business, also ja, dort beginnen oder Trainerinnen und Trainer werden. Ich glaube, man muss sich einfach wirklich bewusst sein, in dieser Zeit, in der man zur Verfügung hat, mit jemandem zu arbeiten und zu trainieren, hat man diese Verantwortung, dass wir, und muss sich immer wieder bewusst werden, ja, man prägt, man gibt etwas mit, man zeigt Wertehaltungen, und das scheint mir doch eine wichtige Geschichte zu sein, dass man sich das einfach bewusst ist.
Ja.
Und das auch ein unglaublich schön ist, ne, dass man Zeit hat. Ich werde ja immer wie älter, die Athletin immer wie jünger im Verhältnis, dass man auch Zeit mit jungen Menschen verbringen kann. Und ja, ich habe zum Beispiel momentan sehr viele junge Frauen im Training und junge Frauen, wo unglaublich spannende junge Frauen, wo ich finde, das ist wunderbar, das ist das, wie sich diese jungen Frauen entwickeln, wie für was dass sie einstehen, politisch zum Beispiel auch ein Gedankengut haben. Das sind so ja spannende Dinge, die finde ich, das ist ein großes Glück. Ja. Das nehme ich auch noch von dir wunder, weil dass ich mich etwas Gedanken gemacht habe über unser Gespräch. Es gibt dann schon noch eine Geschichte, und da bin ich zum Beispiel sehr, sehr schlecht. Es gibt auch die mentale Gesundheit der Trainerin und des Trainers. Und ich glaube, diese mentale Gesundheit des Trainers jetzt in meinem Fall hat Einfluss auf die mentale Gesundheit der Athletinnen und Athleten. Gerade wenn man so ein Beziehungsmensch ist wie ich. Und an dem muss ich zum Beispiel sehr, sehr stark arbeiten. Oder also, was mache ich für mich? Was habe ich? Wie ist meine mentale Gesundheit? Wenn die suboptimal ist, ich habe gesagt, Störungen haben Vorrang. Wie gehe ich mit dem um? Sage ich an einem Training einmal, ich stehe nicht zur Verfügung, weil mir geht es momentan nicht so gut und ich möchte nicht, dass das euch negativ beeinflusst. Oder wie gehe ich mit dem um? Das finde ich doch schon noch ein spannender Aspekt und den darf man sicher nicht vernachlässigen, weil er eben gleich wichtig ist.
Bin ich völlig mit dir einverstanden. Also im Fokus steht bisher schon die mentale Gesundheit von Athletinnen und Athleten. Wir haben das aber auch auf dem Radar. Also wir versuchen auch dort Empfehlungen abzugeben, haben auch Untersuchungen gemacht mit Trainerinnen und Trainern. Und ich glaube, es ist klar, wenn der Trainer oder die Trainerin nicht mental gesund ist, dann kann sie diese Rolle, auch diese prägende, schöne Rolle, kann sie nicht ausfüllen. Ist das
Ist
so?
einfach, ich merke einfach, dass das hat schon einen Einfluss. Hatte jetzt gerade nicht so eine einfache Zeit als Trainer und habe auch gemerkt, das hat Einfluss. Und wie gehe ich mit dem um? Wie muss ich mich mit dem kümmern? Wie du richtig sagst, dass wir dann eben wieder diese Rolle, die so wunderschön ist, und diese Möglichkeit, dass wir eben mit jungen Menschen Potenzial entwickeln können, dass wir die auch dann wieder sehr, sehr optimale angehen können. Und darum. Ich habe mir überlegt, ah, was ist mentale Gesundheit? Habe dann gemerkt, okay, mein Dasein beeinflusst ja auch meine Leistung als Trainer, aber auch meine Beziehung zu Athletinnen und Athleten, wie ich mich fühle. Also ist das eben so fast so wichtig.
Genau. Und was machst du konkret, um deine mentale Gesundheit zu
Ja,
fördern,
viel.
aufrechtzuerhalten?
absolut viel zu wenig. Also ja, ich komme immer wieder zum gleichen Schluss. Ich weiß, dass ich meine mentale Gesundheit abhängig ist von meinem Bewegungspensum. Das ist kommt viel zu kurz. Ich habe das große Glück jetzt hier in Macklingen in der Trainerbildung, aber auch mit Personen wie dir gelegentlich in den Austausch zu treten, und ich kann da Dinge besprechen und bekomme unglaublich spannende Antworten. Meistens bekomme ich zwar unglaublich viele spannende Fragen, die mich dann zum Überlegen animieren. Aber ja, ich bin auch jetzt überzeugt, dass ich das selber auch etwas strukturierter angehen muss, weil es eben so einen direkten Einfluss hat, auch auf die mentale Gesundheit von Athletinnen und Athleten.
Da ist auch nochmal Stoff für einen weiteren Podcast, wo die mentale Gesundheit von Trainer und Trainerinnen mehr im Fokus steht. Adrian Rothenbühler, ich bedanke mich nochmals herzlich für das Gespräch. Merci vielmals.
Sehr gerne.